Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich darf mir ja manchmal von Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, ein Thema wünschen. Und vor einer Woche habe ich mir gewünscht von dir, lieber Alexander, das Thema Leidenschaft. Und das erste Bild, was du mitgebracht hast, was heißt jetzt das erste? Gibt es mehrere? Haben wir jetzt leidenschaftliche Wochen vor uns? Kann man das so sagen?
Ich habe, wie immer, wir bringen immer zwei Sachen mit. Und das zweite ist fast schon das Gegenteil davon, hätte ich gesagt. Nämlich, aber nicht leidenschaftslos, sondern etwas ganz, wo die Leidenschaft ausgeblendet wird. Habe ich mir gedacht, so Gegensätze mag ich ja.
Aber das erste Bild, was du mitgebracht hast, ist schon ein ganz besonderes. Es ist auch deshalb besonders, mein Gefühl ist, ist es verblasst über die Jahre? Ist es so alt? Oder ist es von Anfang an so ein bisschen sehr hell gewesen? Es ist ein Bild, was so in Brauntönen gehalten ist. Aber auch viel Weiß dabei. Es hat eigentlich gar keine Farbe.
Es ist ein Pinsel in Braun über schwarzer Kreide, was nahelegt, dass eine Arbeit auf Papier ist.
Pinsel in Braun über, das musst du einmal erklären, was Pinsel in Braun über schwarzer Kreide ist.
Also es ist eine Papierarbeit und sie ist tatsächlich alt, aber sie ist nicht verblasst, weil sie in unserem großartigen Kupferstichkabinett aufbewahrt wird, vor dem wie die Erzengel großartige Restauratorinnen stehen, die darauf sorgen, dass das niemals verblassen wird. Und Pinsel in Braun heißt, der Mensch, von dem ich später erzählen werde, wer es ist, hat hier mit schwarzer Kreide ein wenig vorgemalt, aber auch teilweise, also das sind Umrisslinien, das sind aber auch reine Formen, die er gemacht hat. Und dann ist er mit dem Pinsel darüber gegangen und hat eben tatsächlich nur in Brauntönen dieses Bild hergestellt. Es ist ein monochromes Bild.
Und es zeigt eine Szene, die sich jeder vorstellen kann. Und ich freue mich so darüber, dass diese Szene offensichtlich eine uralte Geschichte hat. Denn es ist folgende Szene. Es ist die Szene eines Liebhabers, der sich in einem Kleiderschrank, offensichtlich in einem Kleiderschrank versteckt hat und ertappt wird von dem Mann der Frau, mit der er offensichtlich gerade Dinge machen, tun wollte. Wobei man sagen muss, der Mann aus dem Kleiderschrank, der da ertappt ist und da gerade heraustritt, ist jetzt nicht nackt, sondern er hält sich einen Hut über eine bestimmte Stelle, hat aber offensichtlich noch Hosen an und hat auch Schuhe an, hat auch über den Oberkörper was geworfen, vielleicht hat er sich auch in dem Kleiderschrank wieder angezogen. Erstaunt bin ich, dass man die Tür des Kleiderschranks nicht so richtig sieht, aber vielleicht ist das auch eine optische Täuschung. Und es ist eine wirklich wunderbar gemalte Szene und eine Szene, wo man selber sagt, um Himmels Willen, weil es geht nicht nur um die Frau, die offensichtlich ein Schäferstündchen mit diesem Mann hatte und rechts von diesem Kleiderschrank steht und in ihr Tuch weint, sondern es geht nicht nur um den Mann, der die beiden erwischt hat, sondern es ist noch eine andere Frau dabei, wo ich mal frage, Moment, wer ist diese Frau?
Du bist auf der richtigen Spur.
Ist vielleicht, und das wäre ja eine unglaubliche Szene, sind das zwei Ehepaare, wo die eine Ehefrau mit dem Ehemann des anderen Paars, also wo es so eine Art Überkreuzbetrug gegeben hat, und die werden nicht nur entdeckt, also hier ist nicht nur der Ehemann, der seine Ehefrau bei einem Schäferstündchen einem Verbotenen erwischt, sondern hier ist auch eine andere Ehefrau, die ihren Ehemann dabei erwischt. Könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall sind da vier Erwachsene auf dem Bild. Eine Frau, die weint. Einer, der aus dem Schrank tritt. Ein empörter Mann, der einen Säbel, einen Degen, ein Schwert, was auch immer, in der Hand hält. Davor, ich sehe was du nicht siehst, ein Hund, der dieser Szene auch eine gewisse einen gewissen Pfiff gibt. Und noch schlimmer, man sieht die offene Tür zu diesem Schlafzimmer, man sieht das so sehr durchwühlte Bett, ne, wo man merkt, da ist irgendwas passiert. Und durch diese offene Tür kommen Kinder. Und zwar also zwei, die man richtig gut sieht, zwei, die so angedeutet sind, die alle dieses "Oh, was ist denn hier passiert" haben. Und wenn man das so fortführt, in der Tür drin, hat man das Gefühl, da kommen jetzt noch 6, 7, 8, 9, 10, 11 weitere Kinder. Also die Empörung ist riesig und interessant ist auch der Blick, wunderbar, der Blick des erwischten Mannes, der so
leicht blasiert, oder?
Leicht blasiert. Und wenn man dann guckt auf den Blick der Frau, die ihn erwischt hat, die ist so wütend, der fällt der Hut vom Kopf. Also da ist volle Leidenschaft und man mag sich die nächste Szene gar nicht vorstellen. Ich glaube fast sozusagen zu hören, wie die Frau schreit, wie die Kinder schreien, wie die eine Frau heult und schluchzt, also dieses Ertappte. Ja, das ist wirklich, aber das wäre eher so Eifersucht oder Betrug. Es ist auch Leidenschaft. Es ist die Leidenschaft, die beiden anderen dazu gebracht hat, übereinander herzufallen. Ein wahnsinniges Bild. Und jetzt bin ich gespannt, weil es ist eine Szene, wie sie heute auch passieren könnte, wie sie seit 100 Jahren passieren könnte, aber wahrscheinlich ein uraltes Bild. Also ich bin begeistert. 1 mit Stern, dieses Bild, hervorragend ausgesucht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ihr sowas in der Kunsthalle habt. Weil es ist ja auch, ja, es ist so lebensnah, es ist so menschlich, es ist so voller Leidenschaft, voller Gefühle. Ach.
Ich hätte gesagt, wir haben alles in der Kunsthalle. Ja. Also,
euch ist nichts fremd, kann man sagen. Wie mein Schwiegervater, der früher Arzt war, mir ist nichts Menschliches fremd, euch auch nicht.
Sehr schön. In einem Punkt werde ich dich nochmal auf eine andere Spur bringen, aber im Großen und Ganzen großartig gedeutet, aber ich verrate noch nichts. Das Bild ist von 1778. Bestes Rokoko. Das ist, als du sagtest, Leidenschaft, fiel mir irgendwie sofort die Zeit, diese Zeit ein. Wobei lustigerweise Leidenschaft, zuerst dachte ich, Leidenschaften, wir waren ja bei den Todsünden. Ich glaube, wir haben uns auch irgendwie durch die Kardinaltugenden bewegt. Und ich vermute mal, dann hattest du die Assoziation Leidenschaft oder ich weiß es gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Naja, da fällt mir diese Zeit ein, wobei es gibt immer wieder, also Leidenschaft ist ja zeitlos. So. Dann schließe ich drauf, das ist ein Bild von einem berühmten Menschen, der viel sich mit diesen Dingen beschäftigt hat und diese Zeit hat sich auch viel mit Leidenschaften beschäftigt. Das ist die Zeit Casanovas unter anderem, wobei ich Leidenschaft nicht auf die Liebe beschränkt wissen will. Das ist Jean-Honoré Fragonard, Schüler von Boucher, über die wir schon gesprochen hatten. Da hatten wir die in der Angler vor ewigen Zeiten. Eine Arbeit bei uns im Kupferstichkabinett und ja, in einem Punkt bist du auf ein falsches Gleis gefahren.
Und kurz, wie heißt das Bild?
Hast du
das
schon gesagt? L'Armoire, der Schrank, in Klammern, der überraschte Liebhaber.
auch ein großartiger, der Schrank. Der Schrank. Das ist der Schrank. Okay, was habe ich gesehen?
Wir kommen nachher noch auf den Schrank. Ja, du hast eine Deutung, da bist du in meinen Augen falsch abgebogen, das lässt sich aber schnell relativ. Da sind ja 4 Kinder im Spiel. Mhm. Also ich würde mal sagen, wenn wir hier von 2 Paaren reden, dann wären diese Kinder wahrscheinlich dramaturgisch nicht notwendig oder sogar man wüsste gar nicht, was sollten denn da Kinder im Spiele. Diese Kinder deuten aber darauf hin, dass eins dieser Paare denn doch älter ist als das andere. Die beiden sehr leidenschaftlich auf den Schrank hinzustürzenden Menschen sind die Eltern des rechts stehenden Mädchens und das andere sind ihre jüngeren Geschwister, die 1a miterleben, wie das ist, wenn die ältere Schwester das Teenageralter erreicht hat.
Ah, natürlich, gut, ja, natürlich.
Das erklärt auch ein wenig den blasierten Blick dieses Knaben, der so mit der Hochmut der Jugend auf die furiosen Eltern, das ist ja mehrerlei Dinge zu dieser Zeit. Also du bist ja nicht Vater von Töchtern, ich auch nicht, deswegen ist natürlich, weiß man nicht, als Kind einer Familie, wo auch nur 2 Söhne waren, ich weiß immer von meinen Freundinnen, dass ich war immer bei den Freundinnen zu Hause und ich glaube auch, weil man das Gefühl hatte, man möchte zumindest wissen, was da für Typen rumrennen. Also das hat sich irgendwie so ergeben. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt war ja das Problem noch, dass um die Tochter zu verheiraten, sollte die tunlichst möglichst wenig bis keine Affären gehabt haben. Wobei wir sind im Rokoko, das ist ja unser Begriff für Liederlichkeit, das heißt vielleicht war das die erste sexuelle Befreiung, das war nicht so schlimm. Aber diese Eltern regen sich ja weniger darüber auf, dass der Liebhaber da ist, als dass in Form des Liebhabers Probleme auftauchen könnten.
Na, aber sie regen, das ist ja auch interessant. Also da siehst du aber mal, was sozusagen aus der heutigen Zeit betrachtet ist für mich, ein Mann im Kleiderschrank ist immer der Liebhaber, was er ja auch ist, aber es ist immer, es ist immer jemand, der einen Betrug macht, weil sonst würde er sich nicht im Kleiderschrank verstecken. So, aber natürlich für deine Deutung spricht, es ist, wird schon so sein, dass die Kinder da sind, das spielt sich im elterlichen Haus ab und die haben gedacht, vielleicht waren die Eltern mal kurz weg und warum sollten sonst die anderen Kinder hinterherkommen? Aber was ich dann nicht verstehe, wenn man jetzt als Eltern so leidenschaftlich wütend ist, warum gehen sie dann nur auf den Typen los und nicht auf ihre Tochter, die das ja offensichtlich auch mitgemacht hat?
Weil das der Verführer ist. Das ist die Ursache allen Übels. Das Lustige ist, wir assoziieren damit gleich Übles. Am Ende zu dieser Zeit hat es schon gereicht, dass man sich gerne mal geküsst hätte. Das ist ja eine Zeit, in der du als Mädchen, junge Frau, sogar begleitet in die Kirche gegangen bist, damit nicht in der Kirche irgendein aufdringlicher Knabe anbandelt. Und das Schöne ist, es ist total überzeitig. Das kann natürlich auch heute passieren, weil es kann ja auch schlicht sein, dass die Eltern mit diesem Knaben aus niederem Stande oder sowas nichts anfangen wollen. Das sieht aber nicht danach aus, sondern hier ist jetzt nicht kein oben oder unten. Wir bewegen uns hier nicht von dem, dieses Haus ist ausgestattet wie ein bürgerlich, aber vielleicht auf der unteren Skala des Einkommens nicht üppig. Interessant finde ich übrigens, auf dem Schrank ist so ein Gebüsch. Man hat das Gefühl,
ist das ein Urwald oder sind das alles so Hüte und Federn und Verkleidungssachen oder so?
Ja, oder vielleicht haben die ein bisschen schon ein paar Zweige für irgendwas, für eine Deko da rein. Und da oben, da ist auch ein großer Bottich. Also was man sieht, ist so eine Wanne, sehe ich oben drauf mit zwei Henkeln. Und dahinter, ich wüsste nicht, warum man auf einem Schrank Gestrüpp hätte haben sollen. Und wird einen Grund haben, den ich kenne. Reise ich vielleicht, um auszufegen, ist da oben der Besen sozusagen.
Aber es ist auf jeden Fall ja so gefühlt kein, es ist ein hochherrschaftliches Haus, eher nicht.
Nein, eben nicht. Genau, eben deswegen nicht. Meine ich also wahrscheinlich, und der Knabe ist wohl gekleidet, also ist kein Knecht, das heißt eine Mésalliance ist es nicht, es ist schlicht und einfach die Tatsache, dass der da nicht sein darf, als die ersten sexuellen Berührungen passieren nach der Hochzeit und nicht zuvor, weil sonst ist der Verheiratungswert.
Aber zieht man dann gleich das Schwert? Aber das ist der doch irgendwie.
Prügel in der Hand, oder?
Am Prügel oder ist das ein Schwert? Nee, ein Prügel, du hast recht.
Ich finde, das ist ein Stock.
Aber auch nicht besser, ne? Weißt du was? Und jetzt, wo ich das sehe, wo der Prügel mir ein bisschen. Der Hund ist ja.
Der wird mithelfen beim Prügeln.
Der Hund ist nicht. Also sind alles und er guckt so ein bisschen, denkt so: Mein Gott, was hab ich denn getan? So, man sieht auch, du hast recht. Die beiden links sehen ja viel älter aus als die beiden rechts. Also es sind die junge Leute, es sind die Eltern, die sagen, ha. Und die Mutter scheint aus meiner Sicht fast noch entsetzter zu sein als der Vater.
Die weiß, was der Folgen hat.
Ja, der Vater kennt das Bild auch von sich früher. Übrigens, ich finde es so lustig, man denkt ja irgendwie so, ach ja, lange her. Ich erinnere mich, meine erste Freundin, Iris, wenn ich bei der zu Hause war, das war alles prima, wenn der Vater kam, und wir reden jetzt über irgendwann in der Mitte der 80er Jahre, so muss es ja gewesen, Anfang, Mitte der 80er Jahre, wenn der Vater kam, dann musste ich mich hinter der Tür verstecken.
Ernsthaft?
Dann hat die Mutter den Vater ins Wohnzimmer gelockt und dann wurde ich schnell.
Die Mutter war komplett.
Die Mutter sagte, ach Mensch, das ist doch so ein lieber Kerl, der Lars und so. Und aber der Vater durfte davon nichts wissen, nichts.
Warst du eine Mésalliance?
Offensichtlich, ich fühle mich daran so ein bisschen, ernsthaft, du stehst dann da, also weißt du, oh, mein Vater kommt schnell hinter die Tür, und dann hinter die Tür, dann ging sie raus, oh Papa und so weiter. Wir waren fast 14 oder so, ja. Und dann die Mutter lockte ihn ins, und ich war da so ein bisschen, und dann zack, 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 schnell, leise raus, Tür geschlossen. Der Vater war zum Glück ein bisschen schwerhörig. Also es ist gar nicht so weit, werden sich im Leben ändern.
Ja, ich habe das Gott sei Dank alles verdrängt, deswegen ich habe auch nichts Schreckliches erlebt. Was ganz interessant ist bei dem Ganzen, ich gucke mich natürlich auch immer, ich sehe mir immer das Bild an. Übrigens haben wir neulich eine sehr nette Kritik eines Hörers, habe ich bekommen, dass wir, wenn wir über Kunst reden, nie vergessen sollten, auch über den Inhalt zu sprechen. Das tun wir diesmal ganz wunderbar. Ich kann aber nicht lassen, auch immer wieder über Technisches zu reden. Dieses Bild ist angelegt wie eine Bühnenszene. Du siehst ja, also es ist ja nicht so richtig echt, weil dieser Schrank ist nicht im 90-Grad-Winkel zu der Wand, sondern so aufgefächert. Man hat das Gefühl, was wir hier sehen, ist ein Theaterstück. Eines der berühmtesten schriftstellerischen Werke dieser Zeit ist Chaudalot de Laclos, Gefährliche Liebschaften. Das ist übrigens so zeitlos, dass es in den 80ern, 90ern einen berühmten Film darüber gab mit dem jungen John Malkovich und diversen anderen damals jungen Menschen. Und übrigens, die deutsche Übersetzung ist von Heinrich Mann, auch das eine ganz wunderbare Sache. Und diese Gefährlichen Liebschaften, da ging es eben genau um den, um Verführen als Krieg, Verführen als Waffe. Das ist jetzt hier nicht das Thema, aber das Thema ist, dass das sicherlich oft auf die Bühne gekommen ist. Also das Ganze ist auch ein bisschen stilisiert, will heißen, der Fragonard malt nicht das wirkliche Leben ab, sondern er malt eine dramatische Szene ab, wiewohl sich das natürlich auch bestimmt so hätte zutragen können, aber es ist alles ein bisschen pointiert und überspitzt und auch nicht gestelzt, aber theatralisch. Also die Mutter, die da links wirklich eine Furie ist, die beiden Eltern, die wie, als ob sie jetzt in den Kampf ziehen würden, dieses drapierte Bett, die sich dramatisch öffnende Tür und die Kinder quellen daraus hervor.
Ja, vor allem dahinter, wenn du das siehst, dahinter noch die, weißt du, wenn du das Kind, die beiden Kinder, die, oder das eine Kind, was durch die Tür guckt, was ja auch, die Tür ist ja auch nur so angedeutet, du hast recht, wie an einem Bühnenbild, und da rechts neben, das sieht aus, als ob es so ein Teddybär ist, der da guckt, siehst du, als ob es auch so noch so ein Hund ist. Und dahinter sind so angedeutete, so eine angedeutete Menge, dass das Ganze dann ja auch noch so ein bisschen, ich finde, dadurch ist das Ganze ja auch so, es ist ja auch so übertrieben, so, also weißt du, der mit dem, ja, richtig mit dem Prügel in der Hand, die Tochter, die so übertrieben, oh nein, wir sind erwischt, sich genau. Aber auch von ihrem Freund abwendet und der arme Kerl, der so sagt, ach, ich wollte doch nur mal ein bisschen knutschen oder so. Wie kam er damals auf die Idee, war das eine klassische Szene in der Zeit tatsächlich?
Ja. Ich würde sagen, also damals das Kino der damaligen Zeit war ja das Theater und man ging von hohem Stand und von niedrigem Stand immer gerne ins Theater und gespielt wurden entweder die klassisch großen Themen oder eben Komödiantisches, das aus dem Leben gegriffen wurde. Und selbstverständlich gehörte also die nichts Schöneres als die Pointe ausschlachten. Das hat sich ja bis zu heute gehalten, die Sache mit dem Menschen im Schrank. Es wird sich in Wirklichkeit, die Menge der Menschen, die sich im Schrank verbergen, ist geschwindend gering. Aber was für eine wundervolle theatralische Akt, die Tür aufzureißen. Und dann tritt einem der ertappte Liebhaber entgegen. Diese Tür, die du am Anfang gar nicht so richtig gesehen hast, ist ja auch eine weiße Fläche, die es möglich macht, dass die Wut des Vaters in seinem Gesicht sich noch schöner abbilden lässt, weil sie vor diesem Hintergrund ist.
Aber wo ist die Tür? Ist die Tür sozusagen auf den Schrank aufgeklappt? Meinst du also praktisch?
Die Mutter hat sie in der Hand, die Tür.
Ah, okay, genau, richtig. Okay.
Diese Fläche ist auch, also das ist das Wundervolle an Fragonard, der weiß, wo er detaillierter arbeiten muss und er weiß, wo er es sein lassen kann. Ganz viele Dinge sind ja nur angedeutet. Rechts, dass die junge Frau, die weint, lehnt an irgendetwas, was vielleicht so eine Amphore sein könnte. Jedenfalls, da öffnet sich oben was oder ein Hut liegt auf was und das da drunter ist gar nicht irgendwie geklärt. Aber unter dem Schrank ist zum Beispiel eine Box mit zwei Löchern, die man rausziehen kann, vielleicht für Schuhe. Und der Vorhang, der Wallende, der da in das Bett übergeht, der beginnt ganz, ganz ausgearbeitet oben mit den Aufhängungen. Dann kommt eine Fläche, die man nicht braucht, die ist weiß gehalten, damit die Mutter einen schönen Hintergrund hat. Und dann, wie du schon gesagt hast, das eine Kind sieht eher aus wie ein Teddybär, vielleicht ist es ein Teddybär. Mhm. Aber ausgearbeitet ist wie das Kind ganz links vorne. Das Ganze hat eine unglaubliche Bewegung und wenn du die Augen zusammenkneifst, stellst du fest, das Ganze ist sogar geformt in einer Art pyramidaler Situation. Das heißt also, wenn du von rechts unten bis auf den Schrank und dann wieder nach links gehst, hast du eine Pyramide, in der die vier Protagonisten eingestellt sind. Dann hast du diese Türöffnung, die so einen Kasten aufmacht, in dem es ein bisschen dunkler ist. Also dieses Bild ist sowas von konstruiert und dann gleich wieder ganz, wirkt ganz natürlich. Also es ist ganz hohe
Zeit. Bisschen zu, also links von diesem Schrank ist ja anscheinend so eine Art Bett. Ne?
Genau.
Aber auf diesem Wand. Bett, und auf diesem Bett ist aber ja, da siehst du, da ist ja so ein riesiger Vorhang, der sich über dieses Bett rüber, der bis nach oben irgendwie, als ob da ein Fenster auch oder ob da durch den Wind durch die Tür ist auf und dieser Vorhang in Bewegung kam, denn was ist das, was sonst von dem Bett nach oben da hin wuchert?
Naja, man schlief ja immer, also Himmelbetten, das ist jetzt kein Himmelbett, man schlief ja schon in so einem, man macht es ja zu, damit es warm ist. Also um ein hochherrschaftliches Bett war oben herum wie so auf Gardinen gezogen und es waren schwere Vorhänge. Hier ist es wahrscheinlich nicht ganz so und vor allem, da ist jetzt nicht das Himmelbett, sondern man schlupft einfach unter diese sich herunterdrapierten ja auch so, also zur Wärme etwas dickeren Laken oder was auch immer das ist, was darunter hängt. Und das ist zerwühlt, ne? Da wurden sie gerade ertappt, schnell ist er noch in den Schrank und dann ging das.
Es ist auch so herrlich, ist auch so herrlich, genau wie das ist auch so herrlich chaotisch, wenn man in das Innenleben dieses Schranks reinguckt, dann sind die Sachen da vielleicht, weil er da gerade drin war, ja auch nicht besonders fein drapiert, sondern ja, irgendwie so reingedrängt durcheinander und man fragt sich, ob er nicht auch ganz erleichtert ist, dass er wieder rauskommt, weil er sonst
war recht
eng. Es ist so ein chaotisches Zimmer auch, oder? Weißt du, es ist irgendwie so, es ist also alles
gegriffen.
Ja, alles ist sozusagen, alles ist dieser Szene geschuldet, da oh, alle regen sich gratiert, also die einen regen sich unglaublich auf und die anderen sind irgendwie peinlich berührt und natürlich die Reaktion dieser Frau, die sich einfach abwendet, anstatt sozusagen sich zum, sie hätte sich ja auch vor ihren Freund stellen können, sagen können, Mama, lass es in Ruhe, Papa, spinnt ihr oder so, aber sie wendet sich ab und weint schon mal, als könne sie nicht ertragen, dass er jetzt gleich einen auf
die Rübe kriegt. Damit hast du auch eine Charakterstudie. Du hast den, Choleriker links, Sanguiniker und sie ist eher, sie ist von der apathischen Sorte. Also alles mit dabei.
Sanguiniker, Achtung, Fremdwort, was nicht jeder kennt. Einmal bitte erklären, Herr Doktor.
Kommt vom Blut, das Wald, Sangue.
Der den Puls von 180 gerade hat.
Genau.
Es ist auch gar nichts passiert, wenn man ihn sieht. Man sieht, der Junge ist angezogen. Also ist nicht, es kann nichts Schlimmes passiert sein, oder?
Nein.
Genau, wie du sagst, nein.
Er hat auch keinen Anlass, sich irgendwie zu verbergen. Er wollte ja gar nichts Böses. Also das, ja.
So ein netter Kerl. Meinst du, haben die dann tatsächlich die dann verprügelt oder haben sie das raus hier und geh jetzt oder?
Naja, in einer anständigen Szene. Das ist jetzt der Schluss. Es hat, das Drama hatte seinen Effekt. Aber jetzt sind wir kurz vor dem ersten Vorhang. Also jetzt sind wir auf der Katharsis. Jetzt wird er rausgeprügelt. Vorhang fällt und, dann, keine Ahnung, dann, jetzt ist dann, bis hierhin hat sich alles zugespitzt und jetzt, danach muss es sich lösen, nach der klassischen theatralischen Regel.
Und der Hund hängt ihm dann so am ich stelle mir so vor, am Bein oder so. Ich frage immer nach der Größe, aber, weil ich glaube, auch wieder hier ist ein kleines Bild, ne?
Ja, es sind 34 Zentimeter, glaube ich, hoch und 46 Zentimeter lang. Also für ein Papier schon ein großes Format, aber es ist ein, es ist sehr dicht. Da hat er viel untergebracht und also es ist einfach ganz sagenhaft toll komponiert. Und ach so, genau, weil du, als du Leidenschaft aufgabst, dachte ich mir, ja, Leidenschaft in der Kunst, das ist natürlich, das Kunst steht ja schwer irgendwie zu fassen. Und dann fiel mir eben Fragonard ein, der es schafft, hat ja ein bisschen was vom Vorläufer von Comic, ne? Das ist ja, das Comic überwindet ja das Stehende des Bildes. Es gibt Künstler, die können das tatsächlich zuspitzen auf diesen Moment und dann spürt man das vorher und das nachher und dann gewinnt dieses Bild an Drama und Bewegung. Übrigens, jetzt nähern wir uns ja unaufhaltsam unserem nächsten Bild, dass das gerade das Gegenstück davon sein wird, nämlich absolut stehend. Und die Frage ist natürlich, ist das hier das Komödiantische? Und dem gegenüber steht dann, keine Ahnung, der dorische Tempel, der absolute Anspruch. Und ich bin ja ein großer Freund von der, müssen wir sagen, die Vielgestaltigkeit der Kunst ist so unendlich und das ist natürlich hier kein Comic, das ist ganz, ganz, ganz große Kunst, da ist Psychologie mit drin, da ist Charakterstudie mit drin, da ist Drama, da ist Effekt mit drin, technisches Können ist mit drin, Zeitlosigkeit ist mit drin, dieses Bild wirst du immer lesen können, solange der Mensch Leidenschaften unterworfen ist. Vielleicht die Konvention, also vielleicht wird irgendwann mal niemand mehr wissen, dass es Zeiten gab, in denen Mädchen sexuelle Kontakte erst nach der Hochzeit haben durften, was ein Teil kommt des Dramas.
Ja, kommt vielleicht wieder. Ich habe neulich war eines unserer Patenkinder zu Besuch, die sagte, sie würde sich erst einen Freund auswählen, wenn sie auch sicher sei, dass sie für immer mit dem zusammenbleibe. Und vorher würde sie all diese Dinge nicht tun.
Hoffentlich wird sie nicht schlimm enttäuscht.
Wer weiß, also, wer weiß.
Solange das nicht mehr als gesellschaftlicher Zwang auf Menschen lastet, dass sie sich so oder so, also damals war das ja wirklich, der Junge musste der Draufgänger sein, der Eroberer, davon spielt übrigens diesen gefährlichen Liebschaften, dass der zwei Geschlechterstereotypen, die Marquise de Merteuil heißt die, glaube ich, Merteuil, die ist verlassen worden von einem Liebhaber und sie rächt sich jetzt mit dem Monsieur de Valmont und sie möchte, dass er die Geliebte oder die zukünftige Frau dessen, der sie betrogen hat, entjungfert, damit quasi sie wertlos wird. Also es spielt mit diesen ganzen Wertkategorien und dazu gehörte eben, dass ein Mädchen so lange wertvoll war, bis es sozusagen von dem ersten Mann gehabt haben wird. Und dieses Besitz, Besitz mit Sexualität verbinden, das ist grotesk, böse und hat natürlich wahnsinnig viel Leid verursacht. Wenn das jetzt selbst gewählt ist wegen Hingabe, also ich würde mal sagen, die Mehrzahl der jungen Männer würde nicht verstehen, warum man das tut, denn auch Sexualität will gelernt sein und das Aufsparen führt nur dazu, dass man zu irgendeinem Alter irgendwas nicht weiß. Aber das war halt eben damals klar. Irgendwie wurde erwartet, dass das Mädchen sexuell verfügbar ist und auch noch alles kann, aber niemandem anders. Und von den Männern wurde erwartet, dass sie das können. Aber es stand ihnen nicht zur Verfügung, weil, sorry, die Lehre war ja, du durftest nach katholischer Sittenlehre heiraten und dann konntest losgehen. Und das, also das Maß des Leids, was uns das Christentum da angetan hat, oder sagen wir, unsere gesellschaftliche Konvention, das ist in diesem Bild nicht eingefangen. Aber es spielt damit.
Ach, Alexander, ich bin jetzt schon gespannt, was uns nächste Woche zum Thema Leidenschaft erwartet. Und wer dich kennt, weiß, es wird ein Bild, wo wir uns alle fragen, hä? Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin.
Bis dann.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.